Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier gleich ein Gespräch für Sie mit einem französischen Bestsellerautor, mit Jean-Baptiste Andrea. Er hat vor kurzem den französischen Literaturpreis bekommen für seinen Roman Was ich von ihr weiß. Und er hat hunderttausende Leserinnen und Leser überzeugt mit diesem Buch. Der Roman, das ist so ein richtiger Schmöker oder Page-Turner, der aber auch auf ernste Themen eingeht. Der Held des Romans, der Bildhauer Mimo, der lässt sich ein auf eine Zusammenarbeit mit dem faschistischen Regime in Italien. Und das sagt Jean-Baptiste in unserem Gespräch dazu.
Je crois que si on étudie la montée de ce régime fasciste,
wenn man den Aufstieg des Faschismus in Italien betrachtet, und das ist eigentlich jedes Mal so, wenn solche autoritären Regime an die Macht kommen, dann ist das nicht etwas, was tatsächlich unvermeidbar wäre. Und ja, meine Figur Mimo steht letztlich dafür, wie wir selbst alle solche Entwicklungen zulassen. Und das ist natürlich ein Fehler bei ihm.
Mais je voulais que mon héros ait des défauts.
Das sagt der Autor Jean-Baptiste Andrea. Gleich hören Sie mehr von ihm im Gespräch über seinen Roman »Was ich von ihr weiß«. Der französische Schriftsteller Jean-Baptiste Andrea, der hat einen Riesenerfolg in Frankreich mit seinem Roman »Was ich von ihr weiß«. Er wurde für diesen historischen Roman mit dem hoch angesehenen Prix Goncourt Literaturpreis ausgezeichnet. Und das Buch hat sich sagenhaft gut verkauft. 700.000 Mal. Übersetzungen in mehr als 30 Sprachen sind erschienen oder sind noch in Arbeit. Und die deutsche Variante des Romans, die ist da. Die ist im Luchterhand Verlag herausgekommen. In den letzten Tagen hat Jean-Baptiste Andrea seinen Roman in Deutschland vorgestellt und dabei hat er uns auch hier im Deutschlandfunk Kultur besucht. Ich wollte zuerst mal von ihm wissen, wie hat denn der Prix Goncourt und der große Erfolg mit diesem Roman, wie hat das ihr Dasein als Autor verändert?
C'est un vrai tremblement de terre dans la vie d'un auteur. J'ai encore, je pense aujourd'hui, du mal à...
Ja, so ein Prix Goncourt, das ist wirklich wie ein Erdbeben und ich bin heute immer noch total überrascht davon, dass ich diesen Preis bekommen hatte. 30 Jahre habe ich gekämpft dafür, als Schriftsteller anerkannt zu werden und plötzlich habe ich diesen Preis bekommen. Das wirft einem ein bisschen aus der Bahn und ich werde heute immer noch jeden Morgen wach und denke darüber nach.
C'est sans doute très bien, je me réveille le matin étant toujours étonné de ce prix et en m'en émerveillant encore.
Ich habe sogar gehört, dass auch ihre Mutter jetzt erleichtert ist, weil sie endlich glaubt, dass sie auch von dem leben können, was sie machen, ja?
Il y a encore quelques années, j'avais 46 ans, je me rappelle bien ce moment.
Ich glaube, ich war 46 Jahre alt, als sie mir das gesagt hat, du musst endlich mal diesen Traum, Schriftsteller zu werden, begraben und was Richtiges im Leben anfangen. Und das hat mich also auch immer umgetrieben. Aber jetzt mit dem Prix Goncourt ist sie endlich auch beruhigt über mich.
Et le Prix Goncourt a enfin, pour la première fois de sa vie, l'a un peu rassuré sur mon compte.
Um über ihren Roman zu sprechen, den Roman, was ich von ihr weiß. Im Zentrum dieses Romans steht auch ein Kunstwerk, eine Skulptur, eine Pietà, also eine Darstellung der Heiligen Maria mit dem Leichnam von Jesus Christus. Diese Skulptur, die gehört der katholischen Kirche. Aber dieses Kunstwerk, das hat eine so starke Wirkung, das ist so eindringlich, so irritierend, so herausfordernd, dass die Kirche nach einiger Zeit entscheidet, diese Pietà zu verstecken. Die wird im Keller eines Klosters in Norditalien untergebracht, richtig hinter Tresortüren, mehrfach gesichert, dass da niemand ohne Erlaubnis rankommt. Wie sind Sie darauf gekommen, einen Roman zu schreiben, in dessen Herz so eine Skulptur steckt?
Alors pour moi, l'idée d'un roman, c'est sa fin. Je n'écris pas si je n'ai pas la fin.
Für mich ist das Wichtigste an einem Roman das Ende. Ich schreibe nie einen Roman, ohne dass ich das Ende schon von Anfang an kenne. Und ich sah irgendwie vor mir diese mysteriöse Skulptur und dann habe ich beschlossen, diesen metaphysischen Thriller zu schreiben. Ich habe 10 Monate gebraucht von dieser Idee, bis ich damit begonnen habe, diesen Roman zu schreiben. Und ich habe gedacht, ja, das ist alles umsonst, das wird misslingen, wenn ich nicht hart genug daran arbeite.
Qui pouvait être complètement raté également si je travaillais pas assez.
Ich fand ja interessant, dass Sie jetzt im 21. Jahrhundert, in dem wir sind, sich mit einer so alten, traditionsreichen Kunstform auseinandersetzen, eben der Bildhauerei. Diese Pietà in Ihrem Buch, die steht ja auch in einem Dialog, zum Beispiel mit der berühmten Pietà des Renaissance-Genies Michelangelo. Und das Anachronistische, was diese Kunstform ja auch hat in unserer heutigen Gegenwart, war das für Sie nochmal ein besonderer Reiz?
Alors, c'est une question très intéressante, parce qu'au moment du Prix Goncourt, on a dit...
Das ist eine wirklich interessante Frage. Beim Prix Goncourt, als ich den bekommen habe, da wurde viel darüber gesprochen, ja, das sei ja archaische Literatur, keine Literatur, die irgendwie besonders glänzt heute, sei eher ein Fresko. Aber für mich, da existiert in der Kunst dieses Archaische nicht. Es geht vor allem darum, dass man in der Kunst ein Herz spürt, das schlägt, in der Literatur, ebenso wie in einem Kunstwerk. Daher wende ich mich auch dagegen zu sagen, ja, Skulpturen machen, das sei eine archaische Kunst.
Et je me suis à aucun moment dit que la sculpture était un art archaïque.
Dieses Motiv, dass die Kirche etwas versteckt, ein Kunstwerk versteckt in einem Kloster, da werden einige vielleicht an ein anderes berühmtes Buch denken oder auch an die erfolgreiche Verfilmung dieses Buches, nämlich des Romans Der Name der Rose von Umberto Eco. Da wird ja auch ein Buch, die alte Poetik von Aristoteles, versteckt in einem Kloster. Haben Sie an Umberto Eco gedacht beim Schreiben Ihres Romans?
J'ai en tête le nom de la rose à chaque instant de ma vie.
Ich denke in jedem Moment meines Lebens an Im Namen der Rose von Umberto Eco. Das ist ein Buch, das hat mich fasziniert. Das habe ich immer wieder gelesen. Und so ist dieser Roman auch so eine Art Augenzwinkern an Umberto Eco, indem ich es beginnen lasse in dieser Abtei in Italien, die tatsächlich existiert, Sacra di San Michele. Danach habe ich mich dann aber von diesem Szenario etwas entfernt. Aber ich treffe immer wieder auf dieses Motiv, denn zum Beispiel mein italienischer Verlag Il Nave de Teseo, das ist auch der italienische Verlag von Umberto Eco.
Ou que je regarde, il est là dans ma vie.
Und diese Skulptur, über die wir hier gesprochen haben, die hat der Bildhauer Mimmo geschaffen. Mit vollem Namen heißt der Michelangelo Vitaliani. Der wurde geboren als armer Junge, als Sohn eines Bildhauers. Der Vater stirbt, als Mimmo selbst noch sehr jung ist. Wie würden Sie diesen Mimmo beschreiben? Was ist das für ein Mensch? Was ist da wichtig?
Alors, quelqu'un m'a dit quelque chose que j'ai trouvé en fait très bien résumé, parce que j'en avais pas conscience. Je célébrais les marginaux.
Jemand hat einmal etwas gesagt, das ich sehr, sehr gut finde, nämlich, dass ich die Marginalisierten, die Außenseiter, feiere. Und das tue ich, glaube ich, tatsächlich in allen meinen Büchern. Da feiere ich die Außenseiter. Aus meiner Sicht findet sich das Genie immer am Rand bei den Marginalisierten und das Genie muss immer kämpfen. Und das hat auch etwas mit mir zu tun, denn ich habe mich auch immer als eine Art Außenseiter empfunden, auch schon dadurch, dass meine Familie nicht wollte, dass ich Schriftsteller werde, die Gesellschaft wollte nicht, dass ich Schriftsteller werde. Ich musste da immer kämpfen und Mimmo, dieser Held in diesem Roman, so wie die Helden in all meinen vorangegangenen Romanen, der repräsentiert diese Außenseiter und diesen Kampf.
Tous mes héros d'ailleurs de mes précédents livres aussi incarnent et représentent ce combat.
Und Mimmo repräsentiert die Außenseiter, weil er aus so armen Verhältnissen kommt und weil er kleinwüchsig ist. Er ist 1,40 Meter groß, schreiben Sie. Das sind die beiden Momente, die sein Außenseitertum bestimmen?
Oui, sa taille, c'est un peu l'illustration physique de sa marginalité aussi. Et j'aimais beaucoup l'idée que.
Ja, die Größe, die ist so das physische Zeichen seines Außenseitertums. Jemand kommt von ganz unten
et s'élève très haut.
Und kommt dann bis ganz nach oben.
Mimmo ist der Held, wenn man so sagen will, Ihres Romans. Aber es gibt eine mindestens genauso wichtige Heldin in Ihrem Roman. Sie haben auch in einem Interview erzählt, dass Mimmo gar nicht die erste Figur war, auf die Sie gekommen waren bei der Arbeit an dem Buch, sondern dass die Heldin Viola eigentlich am Anfang stand. Das ist eine sehr beeindruckende Frau aus einer alten, adligen italienischen Familie. Ungemein klug, ungemein belesen, geschlagen fast mit einem Gedächtnis. Sie vergisst nichts, was sie jemals gelesen hat. Auch ein Freigeist, die gegen die Konvention in ihrer sozialen Welt sehr stark aufbegehrt. Und da habe ich mich gefragt, wenn diese starke, interessante Frau für Sie der Ausgangspunkt des Romans war, warum haben Sie das Buch eigentlich nicht aus Violas Perspektive erzählt?
Je pense que j'ai besoin d'avoir
Es ist so, ich brauche immer die Intimität und die genaue Kenntnis dessen, über das ich schreibe, von dem ich erzähle. Und nun bin ich keine Frau. Ich will damit nicht sagen, dass es unmöglich ist oder verboten sei, für einen Schriftsteller aus seiner Sicht einer Frau zu schreiben. Das ist natürlich klar. Aber so weit bin ich nicht. Vielleicht werde ich das später einmal machen. Ich kann mich sehr viel besser mit einem Mann identifizieren. Ich kenne die Ungeschicklichkeiten der Männer und die Unbeholfenheiten. Und ja, Mimo ist sehr stark von dieser Frau beeinflusst. Ich habe selbst viele Frauen in meinem Leben bewundert. Viele haben mich sehr beeinflusst. Es war einfach einfacher, eben aus der männlichen Perspektive zu schreiben, aus der Perspektive von Mimo.
Il incarnait ce regard de Mimo sur cette femme.
Und was zwischen diesen beiden Hauptfiguren ihres Romanes entsteht, man kann bestimmt sagen, dass es eine Form von Liebe ist, aber keine Liebe, die man üblicherweise im heterosexuellen Sinne zwischen Mann und Frau erwarten würde, oder?
Pour des raisons de marketing, en France, ça a été présenté comme une très grande histoire d'amour.
Ja, in Frankreich, als mein Roman rauskam, da hat das Marketing von einer großen Liebesgeschichte erzählt und wollte das damit publik machen. Noch schlimmer ist es im Englischen, wenn da von Romance die Rede ist. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich mache da einen Unterschied zwischen Romance und Amour, Liebe. Denn die Liebe für mich, die reduziert sich nicht auf Erotik und alles, was damit zusammenhängt. Diese Emotionen, die ich über ein Jahrhundert hinweg begleite und betrachte in meinem Buch.
Sont toutes les variations de ce sentiment sur au cours d'un siècle que je parcours dans ce livre.
Über ein Jahrhundert hinweg, genau das 20. Jahrhundert. Aber im Zentrum Ihrer Erzählung steht dann doch eine bestimmte Zeit, nämlich die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die 20er Jahre, die 30er Jahre in Italien, die Zeit des Faschismus. Da steht Mimo, der da schon ein sehr anerkannter, sehr erfolgreicher Bildhauer ist in Italien. Er steht vor der Frage, wie er sich verhält zum faschistischen Regime in Italien. Da sind wir vielleicht auch an dem Punkt, wo Sie überlegen, was Sie verraten wollen von dem, was Sie erzählen in dem Buch. Was mögen Sie uns verraten darüber, wie sich dieser extrem begabte Künstler stellt zur politischen Gewalt dieser Zeit im faschistischen Italien?
Je crois que si on étudie la montée de ce régime fasciste,
wenn man den Aufstieg des Faschismus in Italien betrachtet, und das ist eigentlich jedes Mal so, wenn solche autoritären Regime an die Macht kommen, dann ist das nicht etwas, was tatsächlich unvermeidbar wäre. Die Gesellschaft erlaubt das letztlich. Es ist so die kleine Feigheit des Alltags, die das möglich macht, dass solche Menschen und solche Regime an die Macht kommen. Und so war es auch bei Mussolinis Marsch auf Rom. Das war ein eher zufälliges Ereignis, dass man ihn auch nicht davon abgehalten hat. Und ja, meine Figur Mimo steht letztlich dafür, wie wir selbst alle solche Entwicklungen zulassen. Und das ist natürlich ein Fehler bei ihm.
Mais je voulais que mon héros ait des défauts.
Mimo, der erzählt dieses Buch über weite Strecken aus seiner Perspektive. Wir schauen durch seine Augen auf das ganze Geschehen. Es gibt aber auch Momente in dem Buch, wo man von außen auf ihn schaut, als Mimo als über 80-Jährigen, als alten Mann, der im Sterben liegt. Das geschieht in diesem Kloster, in dem sein großes Kunstwerk, die Pietà, im Keller versteckt ist. Und da schaut Padre Vincenzo auf ihn, der Abt des Klosters, in dem Mimo da schon 40 Jahre lang gelebt hat, bis eben zu seinem Tod. Das ist noch eine weitere Perspektive, die Sie einbringen in das Buch. Warum haben Sie die noch eingefügt?
C'était assez instinctif. Je crois que c'est presque comme un mouvement de caméra.
Das war so instinktiv, wie ich das konstruiert habe. Vielleicht war es so wie eine Art Kamerabewegung, dass die Kamera hier hinschaut und dorthin schaut. Ich wollte aber auch die Linearität der Erzählung etwas brechen, also zwei Erzählebenen einfügen. Und das kann man tatsächlich mit einer Kamera vergleichen. Ich muss aber gleich dazu sagen, wenn ich einen Roman schreibe, denke ich überhaupt nicht an das Drehen eines Films oder ans Kino. Nur überhaupt nicht, denn für mich ist der Roman tatsächlich die absolut perfekte und beste Form, um eine Geschichte zu erzählen.
C'est le roman, c'est la forme la plus parfaite pour moi que je puisse donner à une histoire.
Das mit dem Kino, sagen Sie vielleicht auch, um einen Verdacht abzuwehren. Sie waren ja 20 Jahre lang Filmregisseur und Drehbuchautor, bevor Sie sich ganz aufs Literaturschreiben konzentriert haben. Deswegen habe ich auch gedacht, so der Gedanke an eine Verfilmung müsste Ihnen eigentlich naheliegen. Aber Sie sagen, spielt gar keine Rolle, wenn ich einen Roman schreibe?
Non, pas du tout. Il y a des adaptations en cours pour trois de mes romans.
Nein, nein, keinesfalls denke ich ans Kino. Es gibt drei Adaptionen von meinen Romanen, die derzeit in Vorbereitung sind. Okay, aber beim Schreiben denke ich überhaupt nicht daran. Selbst wenn ich so lange in diesem Milieu mich bewegt habe und gearbeitet habe. Aber es ist ein Milieu, in dem ich mich nicht ausdrücken kann. Mein Milieu, das ist die Literatur, das ist das Romaneschreiben. So war das schon, seitdem mein erster Roman erschienen ist, Meine Königin 2017.
Quand on connaît une grande histoire d'amour, on regarde plus en arrière.
Zum Glück für die Literatur hat Jean-Baptiste Andréen die Seiten gewechselt sozusagen und ist vom Kino ins Reich der Literatur umgezogen. Jetzt mit seinem Roman Was ich von ihr weiß, der wurde aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt von Thomas Provost. Er ist im Luchterhand Verlag erschienen mit 512 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Monsieur Andréen, merci beaucoup pour cette conversation.
Dankeschön, merci de m'avoir accueilli.
Und vielen Dank auch an meinen Kollegen Dirk Fuhrich. Er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein großer Koffer voller Bücher steht auf der Bühne des Berliner Ensembles. Es ist, so Schauspieler Alexander Scheer, David Bowies mobile Bibliothek.
David Bowie war eine Leseratte. Also er hat besessen Bücher gelesen, hatte eine riesige Sammlung und wenn er auf Tour war, reiste er stets mit einem großen Koffer, mit einer mobilen Bibliothek.
Alexander Scheer im gelben Anzug spielt David Bowie im Stück Heroes, morgen in Berlin zu sehen. Er singt das Best-of der Bowie-Hits und liest Texte aus dessen Lieblingsbüchern Alfred Dublin, James Baldwin oder Christa Wolf.
Die Farbe der Erinnerung trügt. Wann, wenn nicht jetzt? So beginnt der Brief, den ich gern unterschlagen hätte.
Heroes mit Alexander Scheer und Band, morgen um 20 Uhr im Berliner Ensemble in Berlin. Weitere Vorstellungen am 29. und 30. Mai.
Da wurde ich zur Rede gestellt, warum ich nichts zu den ertrinkenden Flüchtlingen zu sagen hätte und nichts zur Klimakatastrophe. Ich konnte nur sagen, es steht in meinem Buch.
So der Erzähler in Arnold Stadlers Roman Irgendwo, aber am Meer, aus dem der Autor heute in Engen liest. Sein Protagonist ist ein Schriftsteller, der zu einer Lesung fährt. Er ist weiß, er ist alt, er ist ein Mann und er ist kein Klimaaktivist. Das Leseevent wird zu einem Fiasko.
Ich hatte den Verdacht, dass sie auf Schloss Sein eigentlich Greta Thunberg hatten hören wollen und mir übel nahmen, dass ich nicht Greta Thunberg war, sondern ein weißer Alter, der für alles verantwortlich gemacht werden konnte. Und sie selbst nahmen es sich auch übel, dass sie zu mir und nicht zu Greta Thunberg gereist waren.
Arnold Stadler nimmt in seinem Roman die Figur des alten weißen Mannes auf die Schippe. Irgendwo aber am Meer, die Lesung heute um 20 Uhr in der Stadtbibliothek in Engen.
Rose hatte mit 20 geheiratet. Sie hatte zwei Kinder bekommen, Bastien und Grégory, und eine Scheidung ohne größere Komplikationen hinter sich gebracht.
Jetzt ist sie knapp 50 und glaubt nicht, dass in ihrem Leben noch viel kommt. Mit den Männern hat sie abgeschlossen, bis sie Luc trifft.
Ihre Augen begegneten sich. Das war der Beweis. Es war noch Leben übrig.
In ihrer Handtasche hat Rose einen Revolver, um sich notfalls gegen gewalttätige Männer zur Wehr zu setzen. Das kann nicht gut gehen. Tut es auch nicht, denn bald holen sie die alten Muster wieder ein.
Beim ersten Schuss klopfte ihr Herz wie beim ersten Rendezvous. Auch später gewöhnte sie sich nur schwer daran. Rose erwies sich als nicht besonders geschickt. Aber das wollte sie auch gar nicht sein. Vor allem wollte sie sich nicht lächerlich machen, wenn sie das Teil einem Mann vors Gesicht hielte. Die Angst sollte die Seiten wechseln.
Rose Royale, inszeniert von Shirin Kodadadian, morgen um 20 Uhr im Deutschen Theater in Göttingen. Weitere Vorstellungen im Juni und Juli.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eigentlich ist das eine naheliegende Idee, sich die Katastrophen und Krisen aus der Geschichte anzuschauen, mit der Frage, können wir aus diesen Katastrophen der Vergangenheit etwas lernen für die Krisen unserer Gegenwart? Der Historiker Hartmut Lehmann, der macht genau das in seinem Buch Apokalypsen, Lektionen aus vergangenen Katastrophen. Und der Kritiker Wolfgang Schneider hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Schneider.
Guten Morgen.
Welche Katastrophen der Menschheitsgeschichte sind das denn, die sich Hartmut Lehmann anschaut für das Buch?
Ja, also er geht zunächst ins späte Mittelalter. Im 14. Jahrhundert endete eine lange Periode der Prosperität und des Bevölkerungswachstums mit dem Inferno der Pest. Der schwarze Tod raffte ein Drittel der Europäer hinweg, also eine wirkliche Apokalypse, zumal man die Zusammenhänge der Ansteckung damals ja noch nicht wirklich verstanden hat. In den Jahren nach 1580 brachte dann die kleine Eiszeit in Europa eine Abkühlung um 2 Grad. Da gab es verregnete, kalte Sommer, jahrelange Missernten, Wirtschaftskrisen, Hunger und Konflikte einschließlich des verheerenden 30-jährigen Krieges. Das sind so die beiden Urapokalypsen, mit denen er sich beschäftigt.
Und was findet er da, auch bei diesem sehr weiten Blick zurück? Mit welchen Mitteln haben die Leute damals versucht, Krisen zu bewältigen?
Naja, er unterscheidet zwischen den besonnenen und eher pragmatischen Reaktionen und den Verschwörungstheorien, die zwar Erklärungen bieten und Sinn stiften, aber meist fatale Auswirkungen haben. Also da hat man einerseits in der Pest ganz vernünftige Maßnahmen ergriffen, insbesondere die Quarantäne der Schiffe, das Verbrennen der Kleider der Verstorbenen oder manche Grenzschließungen auch. Andererseits wurden eben Schuldige gesucht. Und in der Pestzeit waren das in so einer ersten großen Welle des Antisemitismus die Juden, die vor allem in Westeuropa bezichtigt und verfolgt wurden. Naja, und in der kleinen Eiszeit, da waren es dann die Hexen, die angeblich Schadenzauber ausübten und streng nach damaligem Recht und Gesetz dann verurteilt wurden. Also die Gerichte boten keinen Schutz gegen diesen Wahn. Das waren eher besonnene Theologen wie der Jesuit Friedrich von Spee, die gegen das Foltern und Morden argumentierten. Und naja, und vor allem dann dank der langsam einsetzenden Aufklärung sind dann viele Verschwörungstheorien abgestorben. Die Hexen sind ins Märchen übergewechselt und ja, Agrarreformen erwiesen sich dann wirksamer als der Rekurs auf den Teufel zum Beispiel.
Mhm. Da sind ja jetzt auch schon verschiedene religiöse Motive mit im Spiel gewesen bei dem, was Sie gesagt haben. Und das Buch hat ja auch einen religiös gefärbten Titel. Genau. Das heißt eben nicht Krisen oder Katastrophen, sondern Apokalypse, dieser biblische Begriff. Welche Rolle spielt denn das Religiöse im Blick auf die Umbrüche der Geschichte in diesem Buch?
Ja, Lehmann hat ja als Historiker auch eine ganze Menge über die Reformation und über den Pietismus publiziert. Und diese Perspektive ist ihm auch in diesem Buch sehr wichtig. Auch deshalb, weil die Menschen eben früher ja die Heimsuchungen mithilfe christlicher Narrative sich zu deuten versuchten. Aber auch hier unterscheidet er eben zwischen diesem Furor der Endzeitprediger und der Seelenarbeit der besonderen Narren. Er zeigt, wie sich die theologische Literatur seit dem 17. Jahrhundert so allmählich von dieser straflüsternden Disziplinierung zu so einer frommen Erbaulichkeit wandelte. Er verweist in dem Zusammenhang auch auf die vielen trostspendenden Kirchenlieder, die damals ja nicht zufällig entstanden sind und noch heute gesungen werden. Und ja, das ist ganz interessant. Vorbildlich ist für ihn so eine kleine religiöse Gemeinschaft, die die richtigen Lehren aus Notzeiten und Kriegselend gezogen habe, nämlich die Quäker, die sich ganz auf Pazifismus und soziale Arbeit verpflichtet haben. Das sind auch für mich etwas ungewohnte, aber doch interessante Aspekte.
Hartmut Lehmann, das ist ja ein sehr, sehr erfahrener Autor, auch schon lange unterwegs. Nächstes Jahr wird er 90 Jahre alt. In welchem Stil hat er dieses Buch geschrieben?
Also das hat schon sowas von einem Resümee. Er schreibt sehr klar und verständlich. Er muss eben auch keine Rücksicht mehr nehmen auf akademische Ambitionen. Und eine Frucht des Alters ist es sicher auch, dass er einen sehr souveränen und weiten Überblick über 1000 Jahre fast hat. Aber trotzdem muss ich sagen, nach Pest und kleiner Eiszeit sind dann die Kapitel über die folgenden Jahrhunderte doch etwas schwächer ausgefallen. Da rekapituliert er so im historischen Schnelldurchlauf vor allem die bekannten Katastrophen, die durch Nationalismus, Kommunismus und Faschismus verursacht wurden. Gut finde ich aber, dass er auch mit seiner eigenen Zunft, also den Historikern, so ein bisschen ins Gericht geht. Die haben ja auch beigetragen zu manchen Katastrophen durch ihre Präsentation der Geschichte. Ein Beispiel wäre die Verherrlichung Friedrichs des Großen. Im Zusammenhang mit Friedrichs Überfall auf Schlesien und dem Dreißigjährigen Krieg wurden ja Präzedenzfälle geschaffen, wie er sagt. Man kann eben neutrale Länder angreifen und im Krieg gilt es eben durchzuhalten um jeden Preis, denn die siegreiche Wendung kann ja noch in allerletzter Sekunde kommen. Also dieser Friedrich-Mythos, der hat ja im Zweiten Weltkrieg noch eine fatale Wirkung bekanntlich gehabt.
Jetzt soll es ja bei dem Buch eben auch um die Lektionen für uns, für unsere Gegenwart gehen aus den vergangenen Katastrophen oder den Apokalypsen. Sie haben schon erwähnt, was die Quäker gelernt haben. Was gibt es denn darüber hinaus für Lektionen für unsere Gegenwart? Zum Beispiel, wenn man auf die Klimakrise unserer Zeit schaut.
Ja, das ist wichtig am Ende. Da wird er selbst noch fast ein bisschen apokalyptisch, als wäre er mit seinen Eltern, mit seinen Enkeln bei Fridays for Future gewesen. Also Skeptiker der Klimapolitik diffamieren für ihn da als bösartige, von der Ölindustrie finanzierte Leugner. Also da droht er selbst, finde ich, so ein bisschen dem Verschwörungsdenken zu erliegen, vor dem er ja sonst so überzeugend warnt in dem Buch. Denn letztlich lehren ja die vergangenen Katastrophen, den Bezug zur Aufklärung und Humanität nie aus den Augen zu verlieren und eben nicht das vermeintlich Richtige mit, wie er dann doch schreibt, autoritärem Krisenmanagement durchzusetzen. Interessant finde ich, dass er mit dem Bezug auf diese Abkühlungskrise in der kleinen Eiszeit auch vor diesen hybriden Geoengineering-Projekten warnt, die heute die Erderwärmung bekämpfen wollen durch das Dimmen der Sonneneinstrahlung. Also das kann nach hinten losgehen. Also lieber gut durchdachte kleine Reformen als große Visionen. Das wäre eine wichtige Lektion aus der Vergangenheit.
Das schreibt Hartmut Lehmann in seinem Buch Apokalypsen, Lektionen aus vergangenen Katastrophen. Im Waldstein Verlag ist das Buch erschienen mit knapp 200 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Wolfgang Schneider.
Straßenkritik.
Ich bin Felicitas Görer. Ich lese momentan Das Meer, dieses unerbittliche Meer von Francesca Maria Benvenuto. Ich bin noch nicht so weit, aber ich finde es grandios. Es ist eine Geschichte von einem jungen Mann, der ist noch nicht volljährig und sitzt im Jugendgefängnis vor Neapel. Er hat jemanden erschossen und das aber aufgrund dessen, weil er erschossen werden sollte. Und die Lehrerin, die jetzt mit ihm dort quasi trotzdem Unterricht macht, hat ihn gebeten, seine Erfahrungen aufzuschreiben. Also so eine Art wie Bericht, das ist auch in Jugendsprache geschrieben. Er schreibt genau so, wie er normalerweise reden würde. Ja, wenn man sich für das Thema Mafia und die Strukturen in Italien interessiert, ist es ein total emotionales und schönes Buch. Und es ist sehr authentisch, finde ich, und sehr emotional, deswegen muss ich immer mal pausieren. Genau.
Felicitas Görer liest in Chemnitz Das Meer, das unerbittliche Meer von Francesca Maria Benvenuto. Wurde übersetzt von Christine Ammann. Im Kunstmann Verlag ist der Roman erschienen. Mit 176 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Gestern Abend hatte beim Filmfestival in Cannes eine Romanverfilmung seine Weltpremiere. Die Verfilmung eines Romans von Georgi Demidow. Demidow war ein sowjetischer Schriftsteller. Öfter wurde er auch bewundernd russischer Kafka genannt. Wobei Demidow ist in der Ukraine groß geworden. Man müsste eigentlich von einem ukrainischen Kafka sprechen. Demidow, der wurde in der Stalinzeit 14 Jahre lang in einem Straflager eingesperrt. Später wurden seine Manuskripte vom sowjetischen Geheimdienst beschlagnahmt. Sein Werk wurde fast ausgelöscht, aber es hat überlebt. Vor kurzem erst wurde zum Beispiel sein Roman Zwei Staatsanwälte wiederentdeckt. In diesem Jahr ist die deutsche Übersetzung des Romans erschienen und der ukrainische Regisseur Sergej Losnitsa, der hat diesen Roman, diesen Stoff verfilmt. Unser Filmkritiker Patrick Welinski hat den Film beim Festival in Cannes gesehen. Also Patrick, guten Morgen nach Cannes.
Hallo, guten Morgen.
Demidows Roman, der erzählt ja sehr detailliert von einem idealistischen Staatsanwalt in der Sowjetunion, der will da einem Unrecht auf den Grund gehen. Aber er wird im Räderwerk der Willkür in diesem Staat zerrieben. Wie hat jetzt Losnitsa diesen Stoff ins Kino gebracht?
Ja, man müsste sagen, er hat einen Film gedreht, der so wirkt, als hätte er das Jahr 1937 nie verlassen. Also es ist die Hochzeit des Stalins Terrorregimes. Alles atmet diese Epoche. Das alte Gefängnisgebäude, in dem der Film beginnt, wird zu so einer steinernden Falle für unsere Hauptfigur, dieser idealistische Staatsanwalt Korniev. Der ist zwar völlig auf Parteilinie, aber noch irgendwie jung, und als er dann einen Brief mit Blut verfasst, übrigens eines Häftlings, bekommt, will er diesen Häftling treffen. Aber dieses ganze Gefängnissystem, das will ihn brechen. Er wird schikaniert, bedroht, warten gelassen. Er taumelt durchs Bild wie so ein Reh durch ein Minenfeld. Doch als er dann diesen Gefangenen trifft, seine Wunden sieht, dieses Leid des Mannes begreift, fährt er nach Moskau und will die Umtriebe des NKWD melden. Und wie Loznitzer das erzählt, das ist nicht laut, das ist sehr leise, mit vielleicht 5, 6 Sequenzen, aus denen der Film besteht, kein Musikteppich, keine großen Effekte, da ist nur eine tiefe Kälte. Und am Ende, das kann ich schon verraten, steht ein Schweigen, das uns allen hier so ein bisschen die Luft abgeschnürt hat.
Und was würdest du sagen, wie dicht ist das an dem Roman von Georgi Demidow, dieser Film?
Erstaunlich dicht dran. Also Loznitzer kondensiert zwar diese sehr präzisen Sätze von Demidow, der ja Physiker war, und übersetzt das Ganze in so kammerspielartige, manchmal auch sehr sterile Theatertableaus, ohne den Roman jetzt 1:1 abzubilden. Und Loznitzer, das kann ich auch vielleicht schon verraten, beendet die Geschichte auch früher, als der Roman endet. Er zieht quasi den Stecker und lässt uns einfach stehen, am Wendepunkt dieses Staatsanwalts, könnte man sagen. Vielleicht ist auch die Idee dahinter zu zeigen, dass die Kreisläufe dieser Geschichte noch weitergehen. Diese Geschichte, die hier erzählt wird, ist nie zu Ende. Sie dreht sich weiter, vor allem heute in Putins Moskau.
Und du hast ja beschrieben, wie das spielt in dieser Welt des Gefängnisses vor allem. Sind das vor allem die Bilder, die Sergei Loznitzer da findet für diese eben diese historische Welt von Überwachung, von Angst, von Terror?
Ja, also diese Bilder, sie wirken, als wären sie aus einem Archiv gefallen. Es ist eine sehr starre Kamera, es gibt kaum Schnitte, alles ist in so einem fahlen Grau gehüllt, keine Farbe, kaum Leben, als wäre die Leinwand so ein bisschen eingeschüchtert von der Geschichte, die hier gleich erzählt wird. Und dann gibt es diese tristen, leeren Räume, aus denen dieser Film besteht, endlose Korridore, die ins Nichts führen, vor allem dieses Gefängnis, das man angeblich in Riga gefunden hat für die Dreharbeiten. Das atmet so eine Ausweglosigkeit von Kafka. Auf der Tonspur, da gibt es nur Surren von Klingeln, Eisenschlösser, die aufgehen, das Knarren von großen Türen, böse Blicke. Also so ein Konzert der Terrorherrschaft hat Loznitzer hier geschaffen. Und in Moskau, wo der Film weitergeht, geht das ja ähnlich weiter. Eine gesichtslose Behörde und nur Akten, Akten, die Leben vernichten mit einem Stempel. Und mittendrin immer dieser junge Staatsanwalt, der glaubt, er könne diese Maschine aufhalten. Das hat zwar etwas Kafkaeskes, hat aber immer diese Wucht des Realen mit inszeniert.
Sergei Loznitzer, der ist als Regisseur bekannt für sehr präzise, fast dokumentarische Filme über Gewalt und Macht und eben auch die Geschichte der Sowjetunion. Was du sagst jetzt zu diesem neuen Film, da scheint zwei Staatsanwälte quasi nahtlos reinzupassen in dieses Werk. Ist das so?
Ja, absolut. Also er wechselt ja immer gerne zwischen Dokumentation und Fiktion. Aber das Sezieren von Systemen, das kühle Beobachten, dass sich nie etwas vielleicht ändert, ja, das ist sein Markenzeichen. Und das verbindet ihn auch mit dem Autoren Demidow, der ja Physiker war und sich für Systeme geometrisch und arithmetisch interessiert hat, auch im Schreiben übrigens. Und genau so geht Loznitzer an die Mechanik des Terrors ran, an diese Kreisläufe der Geschichte. Er wühlt sich durch Archive, durch vergessene Literatur. Und was ihm sehr gut gelingt, auch hier in diesem Fall, ist es, er unterhält uns nicht, das kann man nicht sagen. Er bietet auch keine fertige Geschichte. Er zwingt uns aber zum Aushalten dessen, was gewesen ist. Und das ist schon eine Leistung.
Georgi Demidow, der hat seinen Roman in den 1970er Jahren geschrieben. Jetzt wird ja heute in Putins Russland vieles aus der sowjetischen Geschichte wieder gefeiert. Man kann Loznitzers Film bestimmt auch sehen als Warnung für die Gegenwart, oder?
Unbedingt, auch wenn Loznitzer da vorsichtig ist hier vor Ort in Cannes. Er betont, das soll keine direkte Auseinandersetzung mit Putins Russland sein, aber sie ist es natürlich. Denn wer diese Verbrechen der 1930er Jahre nicht aufarbeitet, der wiederholt sie eben. Und wenn wir sehen, dass in Russland heute Stalin-Statuen aufgestellt werden, Dissidenten wie Nawalny weggesperrt werden und dort sterben, dann kann man diesen Film gar nicht anders lesen als Warnung. Und der Film, das ist auch interessant, der mahnt dazu zu begreifen, dass in Russland eben systemisch es kaum zu einem Strukturwandel gekommen ist, wie schnell auch aus Idealen Macht und Machtmissbrauch wird. Und so erkennt man in diesen Bildern aus der Vergangenheit eben doch die Gegenwart. Und das macht diesen Film so unbequem, vielleicht etwas kalt, aber ich finde ihn schon sehr, sehr wichtig.
Sergei Loznitzers Verfilmung des Romans Zwei Staatsanwälte von Georgi Demidow ist auch eine Warnung für die Gegenwart, sagt unser Filmkritiker Patrick Welinski. In Cannes beim Filmfestival dort hatte Zwei Staatsanwälte gerade seine Weltpremiere. Vielen Dank, Patrick, nach Cannes.
Sehr gerne, ciao.
Und noch ein Hinweis dazu, wir haben eine Rezension des Romans von Georgi Demidow hier im Programm gehabt, im Deutschlandfunk Kultur. Die Rezension können Sie hören in unserer Deutschlandfunk Audiothek.